Begrüße Sie herzlich und danke für die Einladung. Und ich kann den Titel gern übersetzen, also aus dem Romanischen. Ich habe gedacht, ich bringe mal einen romanischen Titel. Warum verschwanden die Drachen aus dem Alpenraum, die Aufklärung neu befragt? Das ist ein Artikel, der letztes Jahr in den Annales erschien. Ah, wunderbar, es kommt, ja. Und da hat es sicher noch eine Beleuchtung. Ah, das funktioniert nicht, gut. Aha, gut, genau, ja. Ja, ich muss Sie warnen etwas. Wir haben uns nicht abgesprochen und diese Vorträge nicht genau in Entsprechung gebracht. Es wird also einige Überlappungen geben und ich offeriere Ihnen jetzt einfach meine Version. Und meine Version beginnt vor 35 Jahren. Ich habe damals zusammen mit einem Kollegen, Hans-Rudolf Stauffacher, einen Artikel publiziert. Und zwar haben wir zwei politische Systeme im schweizerischen Alpenraum im Ancien Regime, also das heißt im 17. und 18. Jahrhundert, miteinander verglichen. Anhand einer Gegenüberstellung zweier Regionen entwarfen mein Kollege Hans-Rudolf Stauffacher und ich darin ein dreiteiliges Konzept, festgemacht am Umfang und Gegenstandsbereich der Versammlungsdemokratie. Ich zitiere aus unserem Text. In den eidgenössischen Länderorten kamen die Landleute eines ganzen Territoriums zur Erledigung von politischen Geschäften und Wahlen zusammen. In einem großen Teil der Bündnergerichte und des Wallis wurden Landsgemeinden hauptsächlich zu Wahlzwecken einberufen. Die Einzelgemeinde hatte hier größeres Gewicht. In Südbünden schließlich beschränkte sich die Versammlungsdemokratie ganz auf den dörflichen Bereich. Je enger der Kreis der direkten politischen Partizipation, desto mehr traten indirekte Verfahrensweisen in den Vordergrund. Gemeindeabgeordnete, Räte, Wahlmänner, Referenden und so weiter. Ende Zitat. Die Bedeutung von politischen Versammlungen ist ein klassisches, ja vielleicht das klassischste Thema der Demokratiegeschichte. Laut dieser Einteilung gab es also in den angeführten alpinen Gebieten ein abgestuftes, gegenläufiges Verhältnis von Entscheidungen in Anwesenheit und Abwesenheit der berechtigten Entscheidungsträger. Exemplifiziert wurde sie in unserer Studie am eidgenössischen Länderort Glarus, über den mein Kollege eine Lizenziatsarbeit verfasst hatte und damals gerade an einer Dissertation saß, und am bündnerischen Unterengadin, das ich eben erst in einer Dissertation behandelt hatte. Hinsichtlich Fläche und Bevölkerung waren die zwei Talschaften vergleichbar. Sonst ließen sich jedoch erhebliche Unterschiede beobachten und diese weckten unser Interesse. Politisch befanden sich die beiden Regionen an den Polen des erwähnten Spektrums. Die Glarner Landsgemeinde war eine einmal jährlich stattfindende Massenveranstaltung mit bis zu 3000 Teilnehmern aus allen Orten des Landes. Die ihren lokalen Alltagszwängen zum Teil enthobenen Landleute trugen an diesen Festtagen oft ein auffälliges Selbstbewusstsein zur Schau, überließen die politischen Geschäfte an den übrigen 363 Tagen aber gerne ihrer aristokratischen Regierung. Im Unterengadin hatte die Versammlungsdemokratie einen lokalen Charakter. Die Stimmbürger blieben auf dem Dorfplatz in dasselbe soziale Bezugssystem eingebunden wie in ihrem Alltag. Verwandtschaftliche Loyalitäten und klientelistische Abhängigkeiten zu aristokratischen Parteiführern spielten daher für die politischen Entscheide eine große Rolle. Die Gegenüberstellung der zwei Regionen diente uns auch dazu, die unter Klischeeverdacht stehenden Vorstellungen von alpiner Freiheit und bäuerlich-genossenschaftlicher Solidarität zu prüfen. Später befasste ich mich weiter mit der Geschichte des Alpenraums, eben sogar mit Drachen, fand aber nie zum mehr eine Gelegenheit, an diesen Beobachtungen anzuknüpfen. Und soweit ich sehe, wurden sie auch nicht in der neuen Demokratieforschung aufgegriffen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich auf das politische Umfeld für diese Forschung hinweisen, welches sich zwischen den 1980er Jahren, als wir damals arbeiteten, und 2021 bedeutend gewandelt hat. Heute fallen mir zwei Dinge auf. Erstens die Fragilität von Demokratie. Als wir uns 1986 mit vormoderner Politik in den Alpen befassten, hatten demokratische Verfassungen für uns eine gewisse Selbstverständlichkeit. Wir hatten zwei Jahrzehnte hinter uns, in denen sich neue Staaten in der Dekolonisation fast automatisch als demokratische Republiken ausgaben. Mir war nicht wirklich klar, wie neu dieses Phänomen war und dass es sich auch wieder ändern könnte. Natürlich wussten wir, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich die Demokratie auf die Fahnen geschrieben hatten, im Zweifelfall meist die eigenen Stars and Stripes ausrollten und sich von ihrem Machtkalkül leiten ließen. Heute ist der globale Kapitalismus-Kommunismus-Gegensatz zurückgetreten, so dass die westliche Demokratie als Distinktionsmerkmal noch an Bedeutung gewinnt. Zugleich ist schmerzhaft deutlich geworden, wie fließend der Übergang zur Autokratie sein kann und dass dabei unter Umständen einzelne technische Wahlprozeduren ins Gewicht fallen. Auch dies ein Wink für die Geschichtsschreibung. Zweitens fällt mir die Ambivalenz von direkter Demokratie auf. In den 1970er Jahren, als ich zum ersten Mal an die Urne gehen durfte, konnten wir über gut 80 eidgenössische Vorlagen abstimmen. Ein neuer Rekord, der in den 1990er Jahren nochmals deutlich übertroffen wurde. Die direkte Demokratie ging uns in Fleisch und Blut über. Wir betrachteten sie als Privileg unseres Landes. Erst später begann ich deutlicher wahrzunehmen, dass sie auch Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit und der Gerechtigkeit hervorrufen und je nachdem ganz kontraproduktiv sein konnte. Mit gemischten Gefühlen musste ich zum Beispiel erfahren, wie viel die verspätete Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz 1971 mit dem System der direkten Demokratie zu tun hatte. Nirgends sonst konnten die Stimmbürger ja über diese Rechtserweiterung befinden. Den Entscheid fällten in ganz Europa die nationalen Parlamente mit ihren wenigen hundert politisch interessierten Personen. In Finnland, dem Pionier des Frauenstimmrechts, hatte 1907 sogar der russische Zar mitzureden. Vor dem Hintergrund solcher zeitgeschichtlicher Erfahrungen möchte ich im Folgenden einige Punkte skizzieren, die an das eingangs Gesagte anknüpfen. In der gebotenen Kürze geht es um Formen von Versammlungsdemokratie in Graubünden, um die Dynamik des Referendumsverfahrens und um die rechtlichen Regelungen und ihre blinden Flecken. Mehrfach wird auch die Quellenlage zu thematisieren sein. Zum Schluss fragen wir nach allgemeinen Modellen zur Einordnung der Verfassungsentwicklung. Hier einige Stichworte zur Gliederung. Das Referat soll ungefähr 35 Minuten dauern. Südliche und nördliche Versammlungsdemokratie. Ich beginne mit einem Zitat. Die Wahlen des Landammanns, Kriminalrichters, Landschreibers und des Deputierten zum Grossen Rat geschehen nicht, wie anderswo auf der Landsgemeinde, sondern im ganzen Engadin durch Besetzer der Gemeinden Omens de Commune. So liest man in einer Landesbeschreibung von 1805. Beim anderswo dürfte der Autor an Mittel- und Nordbünden gedacht haben, und für diese Uneingeweihten erläuterte er noch die Funktion der Besetzer im Engadin. Es seien von den Gemeinden bestimmte und beeidigte Personen, welchen man die Wahl der Obrigkeit übertrage. Dieses indirekte Verfahren mittels Wahlmännern sei, Zitat, bei einem so unruhigen Volk notwendig, denn auf öffentlicher Landsgemeinde oder bei einer Versammlung des Volks in Massa würde es zu heftigen Auftritten kommen. Eine Engadiner Antwort auf diese Begründung kann man einer Darstellung von 1900 entnehmen. Im Kreis Suot-Dasna fand die Mestralia laut diesem Text am 1. Mai-Sonntag statt. Um 9 Uhr vormittags trafen die Wahlmänner von Sent und Ftan in Schkuhl ein, begleitet von Männern aus jeder Gemeinde mit ihrer Fahne. Beim Schulhaus war eine blumengeschmückte Bühne errichtet. Darauf hielt der abtretende Mestral, Landammann, seine Abschiedsrede. Nachher begaben sich die Wahlmänner ins Schulhaus, um ihre Gemeindestimmen abzugeben. Zitat: Die verschiedenen Büros klassieren sofort alles und so vollzieht sich die Wahl auf würdige Weise, ohne irgendwelche Fragen, ohne Schreie und lächerliche Aufforderungen, wie sie in vielen Kreisen auf der anderen Seite des Flüela stattfinden. Ob nun die Stimmbevölkerung südlich oder nördlich der Berge besonders ruhig gestellt werden musste, sicher ist, dass ihre Landsgemeinde auf unterschiedliche Weise organisiert war. Dies bestätigen auch klassische Autoren zur Bündnergeschichte, allerdings ohne genauere geografische und chronologische Angaben zu liefern, so etwa auf beiläufige Weise Johann Andreas von Sprecher. Überregional gültig war dagegen die festliche Ausgestaltung des Anlasses. Im Fall von Suot-Dasna um 1900 folgte der würdigen Prozedur beim Schulhaus noch eine Trinkrunde in einem Hotel, die der neue Landammann zu zahlen hatte, und zum Schluss ein Glas Wein vor seinem Haus, das die neue Frau Landammann der Ehrenbegleitung kredenzen musste. Dieser allgemeine Festcharakter ist mit ein Grund, dass die konkreten Wahlverfahren manchmal bei Beobachtern wenig Berücksichtigung finden. Die vormodernen Gesetzgeber interessierten sich nur für bestimmte Aspekte dieses Verfahrens. Schriftlich in Statuten festgehalten wurden vor allem die quantitativen Rechte der Gemeinden an einem Gericht. Um in Suot-Dasna und seinen 3 Gemeinden zu bleiben, die Stelle des Landammanns konnte 3 Jahre lang von Zent besetzt werden und von den beiden anderen Dörfern, Schkuhl und Ftan, während je 2 Jahren. Im 17. Jahrhundert stellte man diese Ordnung noch manchmal in Frage. So forderte Schkuhl 1666 mit Blick auf seine Bevölkerungsgröße vermehrte Rechte, musste dann aber hören, dass die variable Demografie keine tragfähige Grundlage für dörfliche Privilegien sei. Später ging es meist nur noch um einzelne Ehrenpunkte wie Rang- und Sitzordnungen. Wie die einschlägige Forschung gezeigt hat, stützen sich die demokratischen Bewegungen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts häufig auf landsgemeindeähnliche Protestversammlungen. Im Sog von populärem Protest und liberalem Reformeifer scheint die Kritik am Wahlverfahren in Südbünden zugenommen zu haben. In einigen Fällen bewirkte sie einen Systemwechsel, so im Kreis Suot-Dasna mit seinen damals 6 Gemeinden. 1867, als die Reformbewegung in der Schweiz einem Höhepunkt entgegensteuerte, wurde das Wahlmännersystem durch eine allgemeine Wahl mit Wahlzetteln ersetzt. Auf dem herkömmlichen Landsgemeindeplatz Runzaus, das ist ein Wiesengebiet nahe beim heutigen Vereinatunnel, trafen sich die Stimmbürger fortan alle 2 Jahre zur direkten schriftlichen Wahl der politischen Behörden. Eine Urne wird im Reglement nicht erwähnt, wohl aber ein Büro, das die gewählten Namen auf den Zetteln bei der Abgabe sofort registrierte und die Stimmbürger zählte. Ein Hauptinitiant dürfte Andrea Bezzola von Zernetz gewesen sein, der zu den prominentesten Liberalen seiner Generation gehörte. Wir sehen Andrea Bezzola hier in der Mitte seines Kreisgerichts Surtasna. In der Mitte, Sie sehen diese Männerrunde, alle mit Hüten. Hut ist sehr wichtig politisch. Und der Zylinder ist der Landammann natürlich in der Mitte. Zylinder wäre ein sehr interessanter Untersuchungsgegenstand, weil seit ungefähr dem beginnenden 19. Jahrhundert, glaube ich, war er für Landammänner in Graubünden de rigueur. Später wurde dann diese Landsgemeinde nicht mehr auf dieser Wiese abgehalten, sondern ins Dorf Lavin verlegt und 2010 wurde sie abgeschafft. Soweit etwas über Südbünden, über das Engadin. Und jetzt wollen wir nach Nordbünden gehen und aus gegebenem Anlass gerade nach Ilanz und in die Grub oder Foppa, wie es auf Romanisch heißt. Und wir sehen hier eine Landsgemeinde, Ilanz am 3. Mai 1903. Ich nehme an, dass das auf der heutigen Piazza Cumin ist, die Experten und Expertinnen hier ist er weiter. Gut, ich glaube, vorher war es ein Parkplatz und die letzte Landsgemeinde fand hier im Mai 1971 statt. In Mittel- und Nordbünden blickte die allgemeine Landsgemeinde, wie hier, wie gesagt, auf eine ältere Tradition zurück. In der Gerichtsgemeinde Grub mit Zentrum Ilanz und mehreren Nachbarschaften beidseits des Vorderrheins lässt sich ihre Geschichte anhand der Wahlprotokolle des 18. Jahrhunderts untersuchen. Laut Adrian Kolmberg, der hier anwesend ist, verdanken sich die Aufzeichnungen der konfessionellen Spaltung der Grub, die es auch mittels Schriftlichkeit zu überwinden galt. Die Wiedervereinigung von 1704 sah vor, dass die früheren Völlereien und Schlägereien abgestellt werden mussten und, Zitat, die Landsgemeinden in geziemender Stille und Friedfertigkeit gehalten sollen werden, damit jeder seine freie Stimm und Wahl, wem er ihm beliebt, geben könne und möge. Erwähnt wurde auch die Geltung des Handmehrs gemäß uralten Brüchen. Wie dieses im Einzelnen eingesetzt wurde, lässt sich den Protokollen für die jährlich im Herbst stattfindenden Anlässe jedoch nicht entnehmen. Das Wahlverfahren wurde auch durch Anrechte der Nachbarschaften, durch Losentscheide und finanzielle Abmachungen bestimmt. Unter dem Eindruck der Französischen Revolution versuchte man 1796, die kommerziellen Transaktionen zu unterbinden. Laut Protokoll fasste die Landsgemeinde diesen Beschluss mit einem Mehren. Neben den Wahlen behandelte sie also auch gewisse Sachgeschäfte. Nun zu Standesversammlungen und Referendum. Die Versammlungsdemokratie in Graubünden beschränkte sich nicht nur auf die einzelnen Gemeinden und Gerichte, wie zuletzt Florian Hitz in einem aufschlussreichen Aufsatz dargelegt hat, kann man auch von einer landesweiten Versammlungskultur sprechen. Wir haben ihn gerade gehört. Im 16. Jahrhundert setzte es in bestimmten politischen Konfliktfällen einen Fähnlilupf ab. Später war von Standesversammlungen die Rede, doch die militärische Fundierung blieb bestehen. Eine unterschiedliche Anzahl von unzufriedenen Gerichten zog mit ihrer Mannschaft, ihren Waffen und ihren Feldzeichen an einen zentralen Ort des Bündnerlands, oft nach Chur, und erließ an dieser großen Landsgemeinde eine Reihe von Gesetzen, in der Regel sogenannte Reformartikel und neue Strafbestimmungen. Diese wurden dann von einem Ad-hoc-Standestribunal gerade gegen mutmaßliche Missetäter und politische Gegner zur Anwendung gebracht. Mit der Zeit bildete sich so ein Kanon von immer wieder zitierten Erlassen, die man als Grundgesetze des Dreibündestaats zu betrachten begann. Hochkonjunktur hatte diese Form der politischen Praxis im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. Für die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, in dem das Land vor allem wegen seiner Herrschaft über die südlichen Untertanenlande und den konfessionellen Leidenschaften hineinschlitterte, bürgerte sich, wie man weiß, der Begriff Bündnerwirren ein. Das war auch der Kontext, in welcher der Ausdruck Demokratie im Sinn einer positiven Selbstbeschreibung stärker hervorgehoben wurde. Allgemein bekannt und breitenwirksam wurde er dann seit dem 19. Jahrhundert. Fähnlilupfe und mehr oder weniger parteiische Strafgerichte hatten bei den Zeitgenossen oft einen schlechten Ruf. Im Surselvischen nannte man sie der Chires Nausches, böse Gerichte. In der liberalen, am Aufbau einer kantonalen Rechtsstaatlichkeit interessierten Historiografie verallgemeinerte sich das Negative verdickt. Heute ist man eher geneigt, ihre anti-elitären, gegen bestimmte Aristokraten gerichteten Seiten hervorzuheben. Laut Fluri Hitz sollten wir diese Versammlungen und ihre Tribunale auch in ihrer ideellen Zielsetzung würdigen. Wenn die politische Basis den politischen Überbau kontrollierte und disziplinierte, so war dies in einem kommunal und bündisch organisierten Staatswesen doch höchst legitim, schreibt er. Mir ist kein Fall bekannt, bei dem ein Fähnlilupf oder eine Standesversammlung je alle Gerichte des ganzen herrschenden Landes mobilisieren konnte. Ihre geradezu systematische Unvollständigkeit teilte die gesamtbündnerische Versammlungsdemokratie lange Zeit mit dem indirekten Referendumsverfahren, das, wie wir wissen, die starke Stellung der einzelnen kommunalen Einheiten besonders deutlich zum Ausdruck brachte. Dazu haben wir ja schon einiges gehört. Ich möchte daher nur den staatspolitisch bedeutsamen Umstand erneut hervorheben, dass viele Gerichtsgemeinden beim Referendum gar nicht mitmachten, indem sie entweder nicht auf die Ausschreiben reagierten oder den Entscheid explizit den zentralen Behörden überließen. Dieses Stimmverhalten ist bisher nur stichprobenweise untersucht und es lässt sich quellmäßig auch nicht durchgängig verfolgen. Während die Antworten in einer ersten Phase in den Bundestagsprotokollen ziemlich vollständig verzeichnet waren, entweder auszugsweise oder in klassierter Form, wurden sie in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts aus mir unbekannten Gründen nicht mehr einzeln festgehalten. Immerhin scheinen zwei allgemeine Aussagen erlaubt zu sein. In einer ersten Phase meldeten sich vor allem die Gerichtsgemeinden mit einer hohen Dichte an mächtigen aristokratischen Familien regelmäßig zu Wort, etwa das Domleschg oder das Bergell. Bis zur Quellenlücke um 1760 beteiligten sich dann immer mehr auch politisch schwächere Gerichte, so dass das Land mehr und mehr zu einer Kommunikationsgemeinschaft zusammenwuchs. Man kann vermuten, dass dieser Trend über die Quellenlücke hinaus anhielt Und das Referendum, als es nach dem Unterbruch der Helvetik wieder eingeführt wurde, weiter an Systematik zulegte, sollte das einmal im frühen 19. Jahrhundert wirklich auch quantitativ ansehen. Doch in der Folge kollidierte es, wie wir auch schon gehört haben, mit den liberalen Vorstellungen, die den individuellen Entscheid auch auf gesamtstaatlicher Ebene ins Zentrum stellten. Graubünden war jetzt Mitglied der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Als sich die Eidgenossenschaft 1848 nach einem Bürgerkrieg unter liberaler Hegemonie zu einem Bundesstaat zusammenschloss, war dieses Mitglied angehalten, das Korporative in ein individuelles Referendum überzuführen. Die Kommission, welche die kantonale Verfassung auf ihre eidgenössische Konformität überprüfte, stellte 1853 fest, dass die Souveränität des graubündnerischen Freistaates bisher auf der Gesamtheit der Kreisgemeinden statt auf jener des Volkes beruhte. Dies könne dazu führen, dass eine Minderheit der Bürger die Mehrheit überstimme, was einen konstitutionellen Übelstand darstelle. Dritter Abschnitt zur ungleichen Regelungsdichte. Wenig Genaues weiß man über die Art und Weise, wie die Antwort einer Gerichtsgemeinde im korporativen Referendum zustande kam. Laut Friedrich Biert, dem Verfasser der lange als Standardwerk dienenden Bündnergeschichte, stimmten die Bürger an den alljährlichen Landsgemeinden der Gerichte darüber ab. Ich bin nicht sicher, ob die beiden Systeme, nämlich die regionalen Wahlen und die gesamtstaatlichen Ausschreiben, derart eng aneinander gekoppelt waren. In der Gerichtsgemeinde Grub könnte die Verbindung von den Terminen her möglich gewesen sein. Bundestage begannen meist am St. Bartholomäustag, also am 24. August. Die Landsgemeinde fand meist am St. Michaelstag, am 29. September statt. Doch in den Wahlprotokollen, die Adrian Gollenberg untersucht hat, werden diese Geschäfte nicht genannt. Im Unterengadin mit seinem Wahlmännersystem ist mir keine eindeutige Bestimmung zu dieser Frage bekannt. Nur der Weg der Schriftstücke lässt sich rekonstruieren. Sie waren an den Landammann adressiert, der vom Notar einen Auszug in romanischer Sprache und mehrfacher Ausführung anfertigen ließ. Diese gingen an die Gemeinden mit der Aufforderung, an einem bestimmten Tag einen Deputierten zum Landammann zu schicken, wo sie die verschiedenen Antworten dann gegeneinander abwogen. In einigen Gemeinden wurden die Stimmbürger vermutlich auf dem Dorfplatz oder vor der Kirche nach ihrer Meinung gefragt. In anderen dürften die Entscheide von den lokalen Obrigkeiten und manchmal von noch engeren Kreisen gefällt worden sein. Allgemein galt, dass die einzelnen Abstimmungsmodalitäten im lokalen Rahmen oft keiner schriftlichen Regelung bedurften. Weil sie sich aus einer eingeübten kommunalen Kultur ergaben, die den allermeisten bekannt war. Ob sie nun einen mehr hierarchischen oder einen mehr egalitären Zuschnitt hatte. Auch dort, wo Statuten seit dem 16. Jahrhundert zu den immer wieder aktualisierten Instrumenten des dörflichen Zusammenlebens gehörten, hielten sie nur fallweise fest, wer unter welchen Bedingungen politisch berechtigt war und als Stimmbürger gelten konnte. Verschiedentlich wurden solche Rechte an das Haus oder an den meist damit identischen Haushalt geknüpft, also eine Stimme oder ein Amt pro Einheit. Absolut war diese Regelung an Haus, also diese Bindung an Haus und Haushalt jedoch nicht. Manchmal waren auch männliche Mitbewohner, Vater und Sohn oder ein Brüderpaar, ausdrücklich zugelassen. Einen interessanten Fall bildete das Vormundschaftswesen. Ein Vormund oder Vogt stand zu einem Mündel in einem verwandtschaftsähnlichen hierarchischen Verhältnis. Geschaffen wurde die Einrichtung vor allem für Waisen, Witwen und sogenannte schlechte, liederliche Haushalter. Mit der Vormundschaft wurden in der Regel vermögende Männer betraut, was einen erheblichen Aufwand mit sich bringen konnte. Das Vormundschaftswesen gab viel Spielraum zur Interpretation. Einmal wurden bevogtete Personen politisch entrechtet, ein zweites Mal ausdrücklich zur Stimmabgabe zugelassen und ein drittes Mal übernahm der Vormund ihre Rechte. Die letzte Variante galt als eine Art Abfindung für die Umtriebe des Amtes. So statuierte man 1698 in einem Engadinerdorf in Ramosch: Keiner dürfe mehr als 5 Mündel haben. Diese seien beim Stimmen frei. Falls sie sich aber gegen den Ratschlag des Vogtes stellen würden, sei dieser seines Schutzmandats enthoben. Es war für die Dorfaristokraten also in gewissem Ausmaß möglich, politische Stimmen zu akkumulieren. Eine andere Methode waren schriftliche Stimmversprechen, die unter Umständen zur Geltung gebracht werden konnten, auch wenn der entsprechende Stimmbürger nicht anwesend war oder seine Meinung zwischenzeitlich geändert hatte. Solche Versprechen wurden gerne im Wirtshaus beim gemeinsamen Weinkonsum abgegeben, brauchten jedoch nicht explizit zu sein. Zusätzlich zu den Vormundschaftsregeln hielt man 1698 in Ramosch fest, jede Stimme gelte als versprochen, wenn ihr Inhaber in Gesellschaft von Parteileuten trinke und keine getrennte Abrechnung verlange. 20 Jahre später schränkte der Gesetzgeber ein, wenn jemand wie aus Höflichkeit zu Tisch gebeten und später am Zahlen behindert werde, sei er keine Verbindung eingegangen. Hat er also noch seine Stimme. Wein und Mahlzeiten hatten auch eine offizielle Funktion. Ein neuer Landammann musste seine Stimmbürger bewirten. Im Engadin mit seinem dorfzentrierten System galt das nicht nur für den festlichen Anlass auf Gerichtsebene, wichtig waren auch Besuche, les visites, bei den einzelnen Gemeinden, um sich als Landammann anerkennen zu lassen. Diese materiell-sozialen Akte schufen eine Art Gefolgschaftsbeziehung. Im 18. Jahrhundert wurden sie zunehmend ergänzt und überlagert von monetären Amtsauflagen, also Preisen für ein politisches Amt, wie sie mit weit höheren Summen natürlich bei den Veltlinerämtern schon lange üblich waren. Mit der Helvetik verloren die Auflagen ihre Selbstverständlichkeit. Weil es gegen die Mediationsakte ist, weigerte sich ein Landammann 1806 die Auflage zu bezahlen. Er hatte das Amt im Vorjahr für einen recht hohen Preis übernommen und sein Sinneswandel nützte ihm wenig. Er wurde zur Bezahlung gezwungen und durfte dagegen, Zitat, weder in Chur noch anderswo intrigieren. Später wäre ein solcher Zwang kaum mehr durchsetzbar gewesen. Bis sich die Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft auch in der Peripherie veränderte, dauerte es jedoch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und nun kommen wir zum Schluss. Mein Beitrag zielt auf eine systematische Untersuchung der bündnerischen Versammlungsdemokratie. Auch wenn sich die periodischen Anlässe überall festlich präsentierten, gab es doch erhebliche Unterschiede zwischen ihnen. Die Quellen lassen uns bei solchen Studien oft im Stich. Bei genauem Hinsehen wäre es aber bestimmt möglich, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Vorläufig sehe ich keinen Grund, vom 1986 vorgeschlagenen dreigliedrigen Konzept abzugehen, also eidgenössische Länderorte, Nord- und Mittelbünden mit Oberwallis, Südbünden. Die Unterschiede könnten sich durch ungleichzeitige Kommunalisierungsprozesse im Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit herausgebildet haben, nämlich eine tendenziell frühere Kommunalisierung in Südbünden im Anschluss an den avancierten italienischen Rechtsraum. Im Übergang zur Moderne gab es dann eine klare Tendenz zur bündnerischen und schweizerischen Angleichung, wie etwa bei der Landsgemeindereform in Surtasna 1867. Quellenlücken sind bei diesen Fragen nicht nur ein Mangel, sondern als Ausdruck ungleicher Regelungsdichte eine aufschlussreiche historische Erscheinung. Die politische Berechtigung wurde in der frühen Neuzeit vor allem dann schriftlich festgehalten, wenn es um das Verhältnis zwischen verschiedenen Gemeinden oder Gemeindeteilen ging. Wenig Interesse brachten die Gesetzgeber für die politischen Rechte der einzelnen Bürger auf. Der Wahl- und Stimmakt blieb oft in die herkömmlichen variierenden Lokalkulturen eingebunden und wurde nur fallweise näher bestimmt. Es bedurfte der politischen und intellektuellen Umwälzung der westlichen Moderne, um den Akt, den Stimm- und Wahlakt, zum Angelpunkt und Prüfstein eines demokratischen Systems zu machen. Insofern ist Demokratie hier gleichzeitig alt und jung. Eingehend hat sich Andreas Sutter mit diesem Verhältnis zwischen Tradition und Innovation auseinandergesetzt, speziell auch mit Blick auf die direkte Demokratie als einer für die Schweiz besonders wichtigen und bezeichnenden Erscheinung. Die direkte Demokratie ist für ihn, ich zitiere, das Ergebnis sowohl einer Kontinuität wie auch eines tiefgreifenden durch die Französische Revolution und die Revolution von 1830 herbeigeführten Bruches mit der vormodernen politischen Kultur der alten Eidgenossenschaft. Die Interpretation lässt sich zweifellos auch auf Graubünden anwenden. Man kann sie als Variante des Modells von pfadabhängiger Entwicklung betrachten, das diachrone und synchrone Faktoren gleich ernst nimmt. Als Historiker scheint mir eine solche chronologische Perspektive realistischer als eine Betrachtung von Kontinuität und Diskontinuität anhand überzeitlicher Sachkategorien. Ein wissenschaftlicher Vorteil dieser, wie man sagt, Path-Dependency-Theorien besteht in der Zurückhaltung bei Bewertungen. Sie gehen nicht davon aus, dass historische Entwicklungen bestimmte Zielvorgaben haben und einem Fortschrittsimperativ unterworfen sind, sondern rechnen allgemein mit suboptimalen Lösungen, die sich eben aus bestimmten Umständen ergeben. Wenn wir uns dann mit diesen Lösungen auch politisch anfreunden und identifizieren, ist dies eine andere Sache. Bleibt die Frage der alpinen Freiheit und bäuerlich-genossenschaftlichen Solidarität in diesen historischen Versammlungsdemokratien. Eine Frage, die in den letzten Jahrzehnten weniger unter dem Blickwinkel der Nationalgeschichte als einer erstarkten Umweltgeschichte betrachtet wurde. Im 19. und 20. Jahrhundert erschienen die Alpen bei vielen Autoren im Assoziationsfeld von früher politischer Autonomie und Demokratie. Florian Gengel, Adolf Gasser, Peter Liver, um nur einige bedeutende Namen zu nennen. Heute wird sogar die US-amerikanische Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom für diese Verbindung ins Feld geführt, weil sie die Alpwirtschaft in der Schweiz als Beispiel für ihre Theorie von genossenschaftlichem Ressourcenmanagement zitierte. Die Anrufung der Alpen erfolgte aus unterschiedlichen Motiven, bei Gasser und Liver zum Beispiel auch zur Stärkung des Wehrwillens vor und während dem Zweiten Weltkrieg. Als Historiker kommt man nicht umhin, auf die allgemeine Alpenbegeisterung der Aufklärung und der Romantik hinzuweisen, die solche Urteile erleichterte und plausibel machte. An dieser Stelle möchte ich nur auf die territorialen Größenverhältnisse aufmerksam machen. Die eidgenössischen Länderorte Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus und die beiden Appenzell umfassen zusammen etwa 3.800 Quadratkilometer. Graubünden ohne Untertanen maß wie heute 7.100 Quadratkilometer und das Oberwallis mit seinen sieben herrschenden Zehnten gut 3.500 Quadratkilometer. Macht gesamthaft 14.500 Quadratkilometer oder etwa 8% des Alpenraums in seiner Ausdehnung von Nizza bis Wien. Über 90% waren in andere Herrschaftsverhältnisse eingebunden, in denen dynastische, monarchische Komponenten eine größere Rolle spielten. Bezeichnenderweise gab es im 19. Jahrhundert nicht nur einen Alpenkult aus dem revolutionären Erbe von Wilhelm Tell, der die Freiheit ins Zentrum rückte. Es gab auch einen monarchischen Alpenkult, der die Treue und Ergebenheit ihrer Bevölkerung betonte. Wichtige alpine Stilikonen dieser Periode wurden der österreichische Kaiser Franz Josef aus dem Hause Habsburg und die italienische Regina Alpinista Margherita aus dem Hause Savoyen. Hier sehen wir sie noch. Links sehen Sie Kaiser Franz Josef 1855, rechts die Regina Margherita 1890, beide in den von ihnen beherrschten Alpenregionen. Vielen Dank.